Wir sind dem Herrn dankbar, dass er es möglich gemacht hat, wieder die Gemeinde hier in Halle zu besuchen. Wir sind dankbar für die Gesundheit, die der Herr gewährt. Manchmal gibt er uns andere Lebenslagen und in der Tat sind sie manchmal richtige Lagen. Ich war einmal im Krankenhaus, ich denke, es war in Kanada, und da besuchte eine Schwester aus der Gemeinde mich und erinnerte mich an Psalm 23 oder hat sie mir eine Karte geschickt. Auf jeden Fall im Englischen heißt es dort, er lässt mich lagern, oder er legt mich flach in die Horizontale. Die Schafe werden geführt auf die Weide und sie fressen genug, damit sie sich wieder legen können. Aber dieser Ausdruck, er lagert mich auf grüner Aue oder führt mich auf grüner Aue und, wie heißt es jetzt? Habe ich vergessen. Wie? Ja, aber dieses Lagern. Auf jeden Fall legt er uns manchmal in die Horizontale und das haben wir auch erlebt in den vergangenen Jahren. Aber dann richtet der Herr wieder auf und schenkt neue Kraft. In 2. Korinther 1 lesen wir, dass jedes Maß von leiblichem Wohlbefinden eine Gnadengabe ist. Und bekanntlich ist eine Gnadengabe eine Möglichkeit, eine Aufgabe zum Lob der Gnade Gottes zu leben. In diesen Tagen, die der Herr uns schenkt, wollen wir uns befassen mit einigen Texten aus dem Epheserbrief. Der Epheserbrief ist geeignet, uns in der heutigen Zeit, wo die Wolken sich sammeln und es dunkler wird, manchmal sind wir uns dessen nicht so gewahr, es sieht noch alles sehr friedlich aus, aber am Welthorizont tun sich da sehr dunkle Wolken, treten auf. Und wir wissen nicht genau, wann der Platzregen kommt, beziehungsweise das Gewitter. Wir müssen uns darauf gefasst sein, dass es sehr plötzlich kommen kann. Der Epheserbrief hat 6 Kapitel. Und er lässt sich aufteilen genau in die Hälfte. Die ersten 3 Kapitel holen uns von dieser Erde in den Himmel. Sie erinnern uns daran, dass wir Erlöste sind aus einer Welt der Sünde und dass wir mit Christus versetzt worden sind zu Rechten des Vaters und dass wir dort unendlich große und reiche Segnungen genießen. Mit Kapitel 4 nimmt uns der Apostel wieder an die Hand und führt uns zurück auf die Erde und lässt uns hier unseren Aufgaben nachgehen. Zuerst in der Gemeinde, Kapitel 4, 1 bis 16, und dann in der Welt, die wir im Alltag kennen. Diese Einteilung, diese Reihenfolge ist eine ganz besondere und eine bedeutungsvolle. Sie zeigt uns, sie erinnert uns noch einmal daran, dass nur himmlisch gesonnene Menschen etwas hier auf Erden ausrichten können. Wenn wir hier auf der Erde dem Herrn die Treue halten wollen und in Schwierigkeiten dem Herrn treu sein wollen, wenn wir hier unseren Aufgaben nachgehen wollen, dann werden wir uns Zeit nehmen wollen, uns im Himmlischen aufzuhalten. Für manche Christen ist das ein fremdes Land, ein Ausland. Sie sind mehr zu Hause im Alltag, in ihren 5-4 Wänden oder auf dem Arbeitsplatz oder im Auto oder irgendwo sonst, als im Himmel. Man kann nicht sagen, dass sie im Himmel wohnen, dass sie im Wort Gottes wohnen. Ich möchte uns in diesen Tagen Mut machen, im Wort Gottes im himmlischen Bereich zu Hause zu sein, sich Zeit zu nehmen, zu Hause mit der Bibel vor dem Herrn zu weilen, sich zu vertiefen im Worte Gottes. Das Wort Gottes will gehört werden, es will gelesen werden, es will bedacht werden. Das Wort Gottes will, dass wir darüber nachsinnen, uns Zeit nehmen, im Wort Gottes nachzusinnen. Der Hebräer, der Jude, sagt murmeln, so halblaut darüber nachdenken, halblaut lesen und darüber sprechen. Maria bewegte die Worte, die auf sie zukamen, in ihrem Herzen. Sie drehte sich von dieser Seite auf die andere Seite. Sie bewegte diese Worte hin und her in ihrem Herzen, guckte sie von dieser Seite an, bedachte sie von einer anderen Seite. Immer wieder fragte sie sich wahrscheinlich, was hat das alles zu bedeuten, was die Hirten sagten und andere vielleicht. Sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Das Wort Gottes ist ein Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Der Apostel sagte uns in Kapitel 1 des Epheserbriefes, dass Gott nach seinem Wohlgefallen uns in Kenntnis gesetzt hat. In der Tat ist die Bibel ein Liebesbrief, eine Nachricht geboren im Herzen der Liebe Gottes. Und wir wollen ihm die Liebe entgegnen und wir wollen dieses Wort in Liebe annehmen. Und wir wollen in diesen Tagen uns an die Hand nehmen lassen vom Heiligen Geist und uns in den Himmel versetzen, wie das einmal mit den drei Jüngern geschah, als Jesus sie mitnahm auf den Berg der Verklärung. Da weilten sie für einige kurze Zeit im Himmlischen, in himmlischen Bereichen. Dort sahen sie Jesus so, wie er im Himmel aussah. Dort waren Himmelsbewohner mit Jesus, Mose und Elia. Und wir wollen uns mitnehmen lassen und uns einmal befassen mit himmlischen Gedanken, mit Heilsgedanken, die vom Himmel kommen, mit Ausdrücken, die wir nicht gerade jeden Tag gebrauchen, mit Gedanken, mit denen wir aber in den Alltag hineingehen können und dort ein Licht sein für unseren Herrn. Wie gesagt, der erste Teil des Epheserbriefes nimmt uns in das Himmlische und lässt uns dort die Liebe Gottes, die Gedanken Gottes bedenken. Dieser erste Teil, die ersten drei Kapitel, können in drei Teile wiederum aufgeteilt werden, etwa den Kapiteleinteilungen nach, obwohl der erste Teil uns bis zu Kapitel 2, Vers 3 nimmt. Aber die ersten Verse in Kapitel 2 sind eigentlich eine Brücke. Sprachlich, satzbaumäßig gehören sie zu Kapitel 1. Denn der Satz, mit dem Kapitel 1 endet, ist noch nicht zu Ende, der Satz selbst. Der wird fortgesetzt in Kapitel 2, Vers 1. Und der Satz geht bis zu Kapitel 3 und dort setzen wir den ersten Punkt seit Anfang des Kapitels 1. Aber diese ersten drei Verse sind wiederum die Einleitung zu Kapitel 2. Sie gehören also auch zum zweiten Kapitel, das uns berichtet, wie wir zur Erlösung kamen. Eine Geschichte für sich. Im ersten Kapitel haben wir nach den einleitenden Worten ein Lob Gottes in den Versen 3 bis 14. Und wen es interessiert, diese Verse 3 bis 14 sind ein sich durchziehender Satz. Holen Sie also tief Atem, wenn Sie anfangen zu lesen in Vers 3. Denn der Satz ist nicht zu Ende, bis am Ende von Kapitel, in Vers 14, wir einen Punkt sehen. Alles ein Satz, eins in das andere geflochten, verbunden. Der Apostel beginnt mit einer Aussage, mit einem Lob Gottes für die vielen Segnungen, mit denen wir so reichlich versehen worden sind. Und zwar in himmlischen Bereichen durch Jesus Christus. Dort versetzt er, dort lässt er uns hinsetzen, wie Maria zu Jesu Füßen. Und dort sollen wir nun einiges bedenken. Der Apostel erzählt uns dann ab Vers 4 bis Vers 14, wie es dazu kam, dass Gott uns so reichlich gesegnet hat. Er erzählt uns die Geschichte dieser Segnungen. Diese Segnungen kommen von einem Gott, der ein Dreieiniger ist. Er ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in den Versen 4 bis 6 oder 5, 4 und 5 wird erzählt, was Gott der Vater getan hat. Und dieses, Vers 6, zum Lob seiner Gnade. Aber das führt uns wieder zu dem, was der Sohn für uns getan hat. Das ist immer noch in demselben Satz. Eins fließt in das andere über, so wie es in der Dreieinigkeit auch ist, im Wesen nach. Die Personen sind nicht absolut getrennt, wie wir als Individuen getrennt sitzen. So ist Gott nicht drei Personen. Er ist drei Personen, aber drei in eins. Und die sind verschmolzen in eine Person. Und Israel hat nur einen Gott, kann die Schrift uns mit Wahrheit sagen. Und so liest sich dann auch der Text. Und wir bekommen ein Bild von unserem Gott, der unser Erlöser ist, als Dreieiniger. Gott, der Vater, hat uns in der Ewigkeit im Voraus gesehen und uns zu schätzen gewusst, weil er aus uns etwas machen wollte, und zwar zu Söhnen und Töchtern, Vers 5. Das alles ist Ausdruck seiner Gnade, Vers 6. Und in diesem Jesus, der uns begnadet hat, er wird dort übrigens der Geliebte genannt, außergewöhnlich, weil uns kostbar werden soll, wie viel Gott für uns getan hat. Er hat seinen geliebten Sohn für uns hergegeben. Da soll uns die Gnade Gottes groß werden. Er hat uns erlöst, durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden und so weiter. Dann wird uns erzählt, wie Gott seine Gnade hat verwaltet mit Weisheit und Klugheit. Und wie viel Weisheit und Klugheit braucht es nicht, bis wir diese Gnade finden und annehmen. Gott weiß allerlei Wege, um Menschen zu finden, zu suchen und zu finden. Bei dem einen wendet er diese Weisheit an, bei dem anderen eine andere Methode. Beim Paulus musste er etwas nachhelfen, ein bisschen Gewicht an den Tag legen, bis er sich ergab vor den Herrn und zu Füßen fiel. Andere lassen sich eher suchen und finden. Gott ist so weise, dass er jeden Menschen weiß zu suchen. Nicht alle sagen ja, aber er kommt zur Menschheit mit reichlicher Weisheit und Klugheit, um seine Gnade uns anzubieten. Diese Gnade wird uns in Kenntnis, oder wir werden in Kenntnis gesetzt über diese Gnade im Wort Gottes. Das ist unsere Kenntnis. Das ist das, wovon wir abhängig sind für diese Erlösung. Es gibt kein anderes Buch auf der ganzen Welt, in der ganzen Geschichte, das uns über Gott erzählt, wie dieses Buch. Es gibt kein anderes Buch, das uns von Jesus erzählt. Wir sind abhängig von diesem Buch für die Offenbarung über Jesus Christus. Das ist also ein Zeichen seines Wohlwollens. Und dann sagt uns der Apostel Paulus, dass Jesus eines Tages nicht mehr der Verachtete sein wird, sondern König aller Könige. Und in ihm wird alles zusammengefasst werden, unter ein Haupt gebracht. Heute ist er der Verachtete. Heute will man seinen Namen nicht hören. Er soll nicht genannt werden. Man darf nicht über ihn sprechen. Und wenn man anfängt, über ihn zu sprechen, dann wendet man sich um oder hört vielleicht ungern zu. Einige lassen sich rufen, einige lassen sich disponieren durch Lebenslagen und so weiter. Gott sei Dank, immer wieder kommen Menschen zur Buße. Aber als Ganzes haben wir eine Menschheit, von der die Offenbarung sagt, die Menschen wollen nicht Buße tun, wie laut und wie klar Gott sprechen mag. Aber eines Tages wird Jesus erscheinen und die ganze Welt wird ihn anerkennen müssen als Gott und König. Und wir werden dann mit ihm regieren. Das ist etwas Großes, womit wir in den Alltag hineingehen können. Und wir sind orientiert über das Leben, über die Zukunft. Und was dann passiert, braucht uns nicht zu überraschen und zu überwältigen. Wir können stehen bleiben, wir müssen nicht umkippen und verzagen. Wer im Himmlischen geweilt hat, der kann hier auf der Erde seiner Arbeit nachgehen und nicht versagen. Weder das eine noch das andere. Und dann kommt etwas über den Heiligen Geist in den Versen 13 und 14. Dort erzählt der Apostel uns, dass wir versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist. Und er sagt auch ganz genau wann. Es braucht zuerst ein Hören des Wortes der Wahrheit des Evangeliums. Und dann braucht es den Glauben. Und auf diesen Glauben hin, auf das Vertrauen, das wir unserem Gott schenken, verleiht er uns den Heiligen Geist als ein Siegel. Und wir gehören ihm. Wir sind sein Eigentum und er übernimmt die Verantwortung für unser Leben. Er ist Herr und auch Helfer und er will uns begleiten. Paulus sagt, bis zur Erlösung des Eigentums. Es gibt zweierlei Erlösung. Es gibt Erlösung, wenn wir uns bekehren. Die Erlösung, die Jesus am Kreuz vollbrachte und herbeiführte, die wird dort angewendet, an dem Tag und in der Stunde, wann ich Jesus finde und er mich findet. Dann werde ich erlöst, aber nur dem inneren Menschen nach. Der äußere Mensch bleibt derselbe. Der wird alt, der stirbt, wird begraben. Aber der innere Mensch, der erneuert ist, der geht dann zu Gott. Und eines Tages wird er den Körper wiederbekommen, aber als Erneuerten. Und das ist die Erlösung. Wir werden befreit werden, auch äußerlich. Paulus spricht davon in Römer 8. Diese Vergänglichkeit, die wir heute erleben, in der äußeren Welt und dann in unserem Äußeren, in unserem Leib, die wird selbst vergehen. Die Vergänglichkeit wird vergänglich sein. Und die Ewigkeit wird einsetzen. Und wir werden erlöst sein vom Zeitlichen und Vergänglichen und ewig bei dem Herrn sein. Und damit, mit solchen Worten, sagt der Apostel zu den Thessalonichern, darf man einander trösten und aufrichten. Dasselbe Wort wird gebraucht für aufrichten oder für aufrufen. Mit dem Gedanken der Wiederkunft des Herrn dürfen wir trösten, aber auch ermahnen, aufrufen. Das ist dasselbe Wort, ein vielseitiges. Dürfte auch so übersetzt werden, damit der Leser das alles mitkriegt. Jetzt sind wir bei Vers 14 angekommen. Das ist das Lob Gottes für die reichen Segnungen, mit denen wir versehen worden sind und die Geschichte derselben. Ein Gebet eigentlich. Diese erste Hälfte praktisch des Kapitels 1 ist ein Gebet. Selbst im zweiten Vers haben wir ein Gebet. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Das ist ein Gebet in der dritten Person. Paulus betet gern und viel. Und wir wollen lernen zu beten von ihm. Wir dürfen solche Worte zu unserem Gebet machen. Es ist wohltuend, Christen zu hören, die Worte Gottes immer wieder hineinflechten in ihre Gebete. Denn das ist Wort Gottes, das uns kostbar gemacht wurde, schon in den einleitenden Worten. In Kapitel 1, Vers 15 beginnt Paulus dann weiter zu berichten über sein Beten. In den Versen 3 bis 14 hat er ein Lob Gottes aufgeschrieben und jetzt berichtet er, wie er überhaupt betet. Und zwar ganz besonders für die Leser. Diese Leser waren wohl nicht nur Gläubige in der Hafenstadt Ephesus. Es war eine sehr große Stadt in jener Zeit, eine sehr sündige Stadt gewesen, bis das Evangelium dort kam und eine große Menge für Jesus gewann. Und diese Menschen, einige von ihnen, gingen dann ins Inland oder Menschen vom Inland kamen nach Ephesus, als Paulus dort evangelisierte. Und hörten das Evangelium, brachten das Evangelium anderen und viele Menschen kamen zum Glauben. Und man meint, dass auch der Philemon in dieser Zeit, der von Kolosse kam, den Herrn gefunden hat. Das Evangelium ging in diesen paar Jahren ins ganze Innere, in das Hinterland von Ephesus. Und man hat Grund zu glauben, dass dieser Brief nicht nur an die Geschwister in Ephesus ging, sondern dass er Kopien davon hineingetragen wurden zu den verschiedenen Gemeinden, wir dürfen sagen, bis an die Grenzen von Phrygien, wo Kolosse und Laodikea lagen, Hierapolis, andere Städte. Also, das Evangelium hat dieses Land erobert in starkem Maße und Paulus richtet jetzt diesen Brief und eröffnet ihnen, was es um das Los der Gemeinde ist, dass das Heil angenommen hat, das Paulus im Römerbrief so gut beschrieben hat. Die zwei Briefe, Römer und Epheser, ergänzen einander. Der Römerbrief ist die Glaubenslehre des Apostels Paulus vom Heil Gottes. Das Heil Gottes ist übrigens überhaupt das Thema der ganzen Bibel, aber ganz besonders speziell des Römerbriefes. Also dort haben wir das Heil Gottes dargelegt in einem Panorama. Der Epheserbrief schließt sich gedankenmäßig hier an und zeigt uns die Erlösten, die Heilsgemeinde, das Volk, das von diesem Heil erfasst worden ist. Und was es um dieses Volk und ihre Segnungen, seine Segnungen ist im Himmlischen und was es um seine Aufgaben ist in dieser Welt. In Vers 15 beginnt er also zu berichten von seinem Beten für diese Geschwister alle. Das sind sehr viele Menschen, für die Paulus sich einsetzt. Und was tut er? Wir wollen das jetzt lesen und bis ins Einzelne betrachten. Wir werden nicht sehr weit kommen, vermute ich, aber wir wollen im Himmlischen sitzen zu den Füßen unseres Herrn und genießen diese himmlischen Gedanken, die hier aufgezeichnet sind. Vers 15, Epheser 1. Deswegen, lesen wir ein solches Wort, deswegen, dann haben wir einen Grund angegeben. Paulus will etwas sagen und er tut es aus einem bestimmten Grund. Und dieser Grund, den hat er bereits angegeben. Deshalb müssen wir, bevor wir weiterlesen, einen kurzen Blick zurück tun. Und was ist dort vor diesem Vers, vor diesem Wort? Da ist dieses große Lob der Segnungen Gottes und die Geschichte derselben. Und wegen dieser Segnungen, wegen alles dessen, was ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist für uns getan hat, deswegen, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen hörte, lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und euer bei meinen Gebeten zu gedenken. Wir haben also zuerst die Umstände seines Betens. Er erzählt hier, wie es ist, wenn er betet. Aus welchem Grunde? Weil Gott so viel für uns getan hat. Warum, was die Menschen betrifft? Weil er gehört hat von zwei Elementen in ihrem Christenleben. Und diese zwei Elemente sind die Kardinalelemente, das heißt, das sind die wichtigsten Eigenschaften eines Christen. Hier geht es um zwei Säulen unseres Christenlebens. Diese zwei finden wir immer wieder. Sie sind wie ein Ehepaar. Und von diesen könnte man auch sagen, was Gott einmal von der Ehe gesagt hat. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht auflösen, trennen. Die zwei Elemente sind Glaube und Liebe. Wenn diese zwei gesund sind, intakt, nicht abgerissen haben, wenn die vorhanden sind und gedeihen, dann kann man annehmen, dass der Christ gesund ist. Es mag noch manches fehlen im Wachstum, aber diese zwei entscheiden über seine Gesundheit. Diese zwei begegnen uns ganz besonders im 1. Thessalonicher Brief. Das ist wohl der erste Brief, den Paulus einmal schrieb. Er war in Thessalonich gewesen, kurze Zeit nur, aber manche hatten sich dort bekehrt und dann war er in Aufruhr und er musste aus der Stadt fliehen. Die Christen blieben dort. Er wollte wieder zurück, um ihnen zu helfen, denn sie waren ja jung im Glauben. Aber das ging nicht. Der Herr hat es nicht zugelassen. Der Feind kam dazwischen und der Herr ließ es zu, dass der Feind dazwischen kam. Und er musste weiterziehen. Er zog nach Beröa, dann nach Athen und dann nach Korinth. Von Athen aus gelang es ihm, seinen Mitarbeiter Timotheus zurückzuschicken. Und er kam durch die Kontrolle und die Schwierigkeiten und gelangte zu den Geschwistern dort. Hatte Gemeinschaft mit ihnen, half ihnen und zog dann wieder weiter nach Korinth. Fand Paulus in Korinth und berichtete. Was? Was hat er erzählt? Paulus schreibt das im 1. Thessalonicher Brief. Nun, wo Timotheus zurückgekommen ist und mir berichtet hat von eurem Glauben und der Liebe, die ihr habt, atme ich auf, lebe ich auf. Er war stark mitgenommen von dieser Not, dass er nicht Kontakt hatte zu diesen lieben jungen Geschwistern. Aber Timotheus brachte einen guten Bericht. Nun freut er sich, dass sein Dienst in Thessalonich nicht umsonst gewesen war. Er weist auf einiges hin, das dort fehlte. Es waren dort einige Faulenzer unter den Christen, die ließen sich ganz schön das tägliche Brot an die Tür bringen. Er sagt, sie sollen arbeiten. Ja, das fehlte. Aber grundsätzlich war es eine Gemeinde, die von Glauben und Lieben gekennzeichnet war. Die zwei begegnen wir auch sonst wo in der Schrift. Und wir lernen, dass diese zwei das Geheimnis eines erfolgreichen Christenlebens sind. Der Glaube hat die Funktion eines Schlüssels. Durch den Glauben kommen wir in Verbindung mit Gott. Das ist der Schlüssel zur Tür Gottes. Kommen wir im Vertrauen, tut er die Tür auf und wir werden angenommen als seine Kinder. Wir glauben an den Herrn Jesus Christus, wir ergeben uns ihm im Vertrauen und sind bei ihm zu Hause, haben Gemeinschaft mit ihm. Das Wesen dieser Gemeinschaft ist die Liebe. Das ist die Gemeinschaft, das Wesen unserer Beziehung zu Gott. Im Glaubensleben bleibt es so. Der Glaube ist der Schlüssel zu unserer Bewahrung. An die Kolosser schreibt der Apostel: So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. So wie wir uns bekehrten, so sollen wir das Christenleben führen. Im Glauben, in der Liebe. Das Vertrauen soll täglich genährt und gestärkt werden. Und die Liebe soll wachsen und zunehmen, sich offenbaren und überspülen zu den Weltmenschen, damit sie zu Jesus gezogen werden. Und jetzt, wo Paulus von dieser Liebe und diesem Glauben gehört hat, was tut er? Jetzt sagt er, wunderbar, jetzt brauche ich nicht mehr für sie zu beten. So denken wir manchmal, nicht wahr? Kippt ein Kind Gottes, oh, jetzt müssen wir für ihn beten. Oder man sagt, für den sollten wir beten, und dann merkt man schon, da stimmt etwas nicht. Ja. Paulus hört gute Nachricht und sagt sich, jetzt muss ich beten. Das allererste, was er natürlich tut, ist das Danken. Er dankt Gott für das, was er hat erreichen können im Leben dieser Leser. Aber er betet. Und Paulus sagt uns ganz genau, wofür er betet. Wir lesen weiter. Höre ich, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen hörte, lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und euer bei meinen Gebeten zu gedenken. Und von diesem Gebet sagt er in Vers 17, damit der Gott unseres Herrn, Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, in Erkenntnis seiner selbst. Der Satz geht weiter bis zu Kapitel 2, Vers 3, wie ich sagte. Wir müssen jetzt etwas langsam lesen und Schritt für Schritt durch den Text gehen. Die Umstände seines Betens haben wir eben betrachtet. Jetzt sind wir bei dem, was der Apostel sagt, wenn er für die Christen, seine Leser, betet. Er betet, dass der Vater, Gott als Vater der Herrlichkeit, etwas tue. Er betet zu einem ganz bestimmten Gott. Und diesen Gott bezeichnet er in Verbindung mit dem, was er bittet. Was er bittet oder sich erbittet, das hat mit einem Gott zu tun, der reich ist. Er will den Lesern vergewissern, will sie vergewissern, dass das, was er hier für sie erbittet, dass das wirklich geschenkt werden kann. Denn was er hier betet, das ist ungeheuer. Das ist so umspannend, so weit, das fasst so viel ein, dass wir staunen. Paulus spricht Gott an als Gott der Herrlichkeit, als Vater der Herrlichkeit. Das heißt, er ist ein Gott, dem die Herrlichkeit gehört. Denkt man an ihn, dann muss man an Herrlichkeit denken. Er ist ein herrlicher Gott und man könnte das so übersetzen, aber es würde nicht ganz genügen. Denn er ist wirklich ein Gott der Herrlichkeit überhaupt. Er lebt in der Herrlichkeit, er ist herrlich, er ist reich. Herrlich heißt, dass er reich ist an Vorräten, geistlichen Vorräten. Und wenn Paulus von etwas von ihm erbittet, dann weiß er, dieser herrliche Gott, dieser reiche Gott, der reich ist an allerlei Herrlichkeit, der kann diese Herrlichkeit hineinbringen in das Leben seiner Leser. Merken wir, wie wichtig es ist, dass wir im himmlischen leben, damit wir hier auf der Erde leben können? Wenn wir erfasst sind, wenn wir überzeugt sind von der Tatsache, dass Gott ein herrlicher Gott ist, dann gehen wir ganz anders in den Tag hinein. Auf den Arbeitsplatz, in die Küche, wo immer auch. Wenn wir dieses im Hintergrund haben, dieses im Herzen haben, dann gehen wir anders, mit einem anderen Bewusstsein, mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Verfassung an unsere tägliche Arbeit. Himmlisch gesonnene Menschen sind die, die hier auf der Erde tauglich sind, andere nicht. Das ist alles im Fleisch und schafft sehr viel Chaos, Zerbruch. Nur das, was von Gott kommt, was er tut, macht uns heil, macht unsere Umwelt heil, macht unser Leben heil und gesund. Lasse ich auch nicht ab, für euch zu beten, damit der Gott unseres Herrn Jesu Christi, durch den er wirkt, dieser Gott, der Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe. Das ist eine schwierige Formulierung. Gibt Gott den Geist? Gibt Gott seinen Kindern den Geist? Nein. Er gibt den Geist, aber er gibt ihn denen, die sich zu ihm wenden in Buße und Reue, wann sie das tun. Der Heilige Geist wird empfangen, wenn wir an Jesus zum Glauben kommen, wenn wir uns bekehren, wenn wir wiedergeboren werden. Wir werden wiedergeboren, weil wir den Heiligen Geist bekommen. Er ist das Heil. Er ist unsere Rechtfertigung. Er ist das, was uns zu neuen Menschen macht. Der Heilige Geist bringt das ganze Paket des Heils, das wir manchmal besprechen, wenn wir über diese Dinge nachdenken. Es ist also sehr wichtig, das zu erkennen. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Wiedergeburt, kein neues Leben. Und diese Christen, die Leser dieses Briefes, die ersten, die hatten den Heiligen Geist bekommen, das hat Paulus eben erzählt, in den Versen 13 und 14. Also kann er jetzt nicht von einem Geben des Geistes sprechen, denn den haben sie schon. Und Jesus hatte gesagt, er wird bei euch bleiben. Er braucht also nicht immer wieder gegeben werden. Ich weiß, dass viele Christen so sprechen. Aber wir sagen vieles, das verkehrt ist, und wir sollten lernen, richtig zu sprechen, besonders wenn es sich um biblische Wahrheiten handelt. Deshalb haben wir solche Abende, solche Tage, wo wir uns neu orientieren nach der Heiligen Schrift, damit wir richtig denken und richtig sprechen. Wir dürfen oder brauchen nie, um den Heiligen Geist zu bitten. Auch nicht für eine Abendversammlung, für keine Aufgabe, den haben wir. Und wir haben alles, was wir brauchen, in ihm. Und er wirkt jetzt in uns. Aber was meint Paulus, wenn er sagt, Geist der Weisheit und der Offenbarung möchte Gott geben durch Jesus Christus? Weisheit brauchen wir jeden Tag, jeden Moment. Und der Heilige Geist liefert diese Weisheit. Wir wissen uns oft nicht Rat, und besonders als jüngere Menschen stehen wir manchmal vor Fragen, die wir schwer finden zu lösen. Wir finden nicht unseren Weg. Und wenn man Jugendlicher ist, dann steht man an der Schwelle des Lebensweges und hat allerlei Entscheidungen zu treffen, beruflich, ob man heiratet oder nicht, wen, all diese Fragen. Es dauert sehr lange manchmal, bis uns Klarheit kommt. Wir brauchen Weisheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in Harmonie leben mit dem Heiligen Geist. Dass nichts dazwischen kommt. Dass wir stets im Gebet bleiben mit dem Herrn durch den Heiligen Geist. Damit er uns Licht geben kann. Damit er uns den Weg zeigen kann. Auch in der Heiligen Schrift den Weg zeigen kann. Ich komme oft in eine Sackgasse im Lesen der Heiligen Schrift. Und dann bleibe ich stehen und ich weiß nicht weiter. Und dann betet man. Und der Herr erhört immer wieder Gebet, gibt immer wieder die Weisheit, die wir gar nicht haben. Wen Weisheit mangelt, schreibt Jakobus, und wen mangelt sie nicht, ja, der bitte Gott. Aber er tue es im Vertrauen, sonst kann es schiefgehen, kriegt man sie nicht. Aber wenn wir im Vertrauen bitten, kann Gott uns wirklich zu weisen Menschen machen. Und Weisheit gehört ja bekanntlich vom Alten Testament her zu dem Wichtigsten, das wir im Leben brauchen. Weisheit ist das, was uns an einen Gott glauben lässt. Denn das ist das Weiseste, das ein Mensch tun kann. Es gibt nur einen Gott und der ist Herr und Helfer aller Menschen. Und das Weiseste, das ein Mensch tun kann, ist, sich an diesen Gott zu wenden, ihn anzuerkennen und an ihn zu glauben, mit ihm zu rechnen. Und im Leben immer mit ihm zu rechnen und auch seine Herrschaft stets anzuerkennen. Das brauchen die Leser dieses Briefes. Und Paulus bittet, dass Gott sie weise machen möchte durch seinen innewohnenden Geist. Offenbarung ist das andere. Offenbarung ist neues Licht. Weisheit kommt oft durch Überlegung von Worten Gottes oder durch Erfahrung und so weiter, durch den Heiligen Geist natürlich, aber durch diese verschiedenen Pfade des Lebens. Offenbarung ist etwas, das Gott mir unmittelbar schenkt. Die Brüder, die hier das Wort verkünden, erleben das wohl immer wieder. Es ist schön, ein schönes Erlebnis. Nicht immer erlebt man es. Aber immer wieder kommt es vor, dass man hier steht. Man hat etwas geplant vielleicht, etwas aufgeschrieben, das man vorhatte zu sagen. Eines schließt sich an das andere, oft redet man weiter, weil gewisse Gedanken sich verbinden lassen. Manchmal aber kommen einem Gedanken, die einem ganz neu sind. Das ist mir kürzlich passiert. Ich war hängen geblieben an einem gewissen Punkt, hatte aber zu sprechen bald. Und während ich sprach, kam Licht über diese Frage. Das kann der Heilige Geist tun. Und was Paulus hier betet, das ist für alle Christen. Das kann jedem geschenkt werden. Denn wir haben einen reichen Gott, der uns erleuchten möchte. Wir sollen nicht in der Dunkelheit bleiben. Er will, dass wir im Lichte wandeln, dass wir in der Kenntnis und Erkenntnis zunehmen. Und er kann uns wirklich neues Licht geben auf Texte des Wortes Gottes, die wir bislang nicht verstanden hatten. Oder Probleme des Lebens, die uns oft so viele Rätsel aufwerfen. Der Herr kann uns Licht geben. Nicht immer, nicht alle Fragen werden beantwortet. Man muss lernen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Aber Gott erhört sehr viele Gebete um mehr Licht, mehr Weisheit, mehr bessere Führung und so weiter. Das tut er in seiner großen Freundlichkeit, denn er ist unser Hirte. Und er führt uns immer auf der rechten Straße, und zwar seines Namens wegen, weil er so heißt, wie er heißt. Weil er sich selbst treu ist, deshalb tut er das. Er führt uns immer auf rechter Straße. Alle seine Wege sind richtig. Und dort erfahren wir ihn als unseren Hirten. Auch in der dunklen Schlucht, auch wenn ich wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist da, er ist mein Licht, mein Heil. Also, der Apostel Paulus bittet, dass der Heilige Geist ihnen, den Lesern, Weisheit und Offenbarung schenke, in vielerlei Form. Und was jetzt? Der Satz ist jetzt nicht zu Ende und er beginnt ein neues Gebet. Nein, eins fließt ins andere. Lesen wir weiter. Euch Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in Erkenntnis seiner selbst. Mir fällt gerade ein, wir könnten hier eine kleine Pause machen und dann könnten wir vielleicht dann noch einiges im Text besprechen. Setzen Sie sich da.